Nun wird er abgerissen, der Palast der Republik in Berlin. Zu DDR-Zeiten nicht nur Sitz der Volkskammer, sondern auch ein Kulturhaus mit Theater, Musik und Konzert. Und sogar Westkünstler traten auf. Auch Udo Lindenberg äußerte den Wunsch, im Palast der Republik aufzutreten, auf seine eigene unorthodoxe Art mit dem Song Sonderzug nach Pankow. Doch obwohl Lindenberg in der DDR nicht erwünscht, seine Lieder zensiert wurden, war er einer der populärsten Interpreten. Hören Sie einen Länderreport von Thilo Schmidt aus Berlin.
Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin. Ich muss da was klären mit eurem Ober-Indianer. Ich bin ein Jodeltalent und will das spielen mit einer Band.
1983 Lindenbergs größter Erfolg, der Sonderzug nach Pankow erscheint. Udo rockte für seinen sehnlichsten Wunsch, ein Auftritt in der DDR. Honny und Genossen waren von dem Panikrocker allerdings nicht so begeistert und das nicht erst seit der Honecker-Parodie. Lindenbergs Chancen für einen Auftritt auf sozialistischem Terrain scheinbar gänzlich dahin. Ein Weggefährte gab letztlich den Anstoß zu einem letzten Versuch. Udo Heiland, Produktionsleiter eines Lindenberg-Films, während der Dreharbeiten auf einer Kohlezeche im Ruhrgebiet.
Als wir da auf dieser Schmutz, in dieser Kohlenabraumhalde dort saßen, so nachts im kühlen Wetter, nass. Und Udo Lindenberg hatte gerade seinen Riesenerfolg mit Sonderzug nach Pankow. Sagte, naja, nun wäre nun ganz aus und könnte überhaupt nicht mehr in die DDR auftreten, denn das würden die ja nicht zulassen. Komme ich da auf die Idee und sagte, gerade jetzt könnte es ja interessant sein. Man müsste die jetzt nur an den richtigen Eiern packen. Das war eine Schnapsidee.
Udo Heiland, genau. Und dann sprechen wir Gott und die Welt und Deutschland und dass wir dann natürlich rüber müssen. Und dann kannte er wieder einen, der kannte dann auch wieder einen, und Michael noch und. Und dann hat sich das halt so entwickelt.
Als wir dann zu den Dreharbeiten nach Berlin zurückkehrten, kontaktierte ich jemanden, wo ich wusste, wie man eventuell an jemanden rankommt. Und kontaktierte Michael Geismeier. Der bekannt war, dass er auf eine etwas geheimnisvolle und verschlagene Art und Weise für die SED gearbeitet hat. Im Kulturmanagement, so hin und her, Ost-West.
Michel Geismeier in Sachen Kulturaustausch bis heute in Osteuropa unterwegs. Zu Mauerzeiten Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins, der Westberliner Filiale der SED und Redakteur bei deren Zeitschrift Die Wahrheit. Im Osten mit hervorragenden Kontakten bis ganz nach oben versehen und dort bestens gelitten. Stellte seine Dienste aber nur dem Kulturaustausch zur Verfügung, sagt er.
Danach habe ich mich an Markus Wolf gewandt und daraufhin ließ er mir ausrichten, das könne nicht er, sondern das könne nur Honecker. Und das war der entscheidende Hinweis darauf, dass man sich an Erich Honecker direkt wenden musste.
Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin. Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen. So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow. Und du findest sie sehr bedeutend. Und sie dich auch.
Dass Udo Lindenberg der DDR-Führung schwer vermittelbar ist, war allen Beteiligten klar. Bei der Jugend beliebt wie kaum ein anderer Musiker, in der Öffentlichkeit aber streng unter Zensur.
Doch plötzlich ist es schon 10 nach 11 und sie sagt, ey, du musst ja spätestens um 12 wieder drüben sein. Sonst gibt's die größten Nervereien, denn du hast ja nur einen Tagesschein.
In seinem Westberliner Hotelzimmer schrieben Heiland und Geismeier für Udo Lindenberg einen Brief an Erich Honecker.
Sehr geehrter Herr Honecker, ich wende mich mit einer Bitte an Sie. Seit Jahren habe ich mich darum bemüht, ein Konzert in Ihrem Staat geben zu können. Umso mehr hat mich irritiert, dass andere aus dem Showgeschäft der BRD in Ihrem Staat auftreten konnten und ich nicht. Betrachten Sie bitte deshalb, Herr Staatsratsvorsitzender, meinen Text auf eine bekannte Schlagermelodie »Sonderzug nach Pankow« als ein Dokument meiner Irritation. Mein Wunsch, in diesem Lied im Palast der Republik auftreten zu wollen, ist ernst gemeint. Auf jeden Fall lag es mir fern, Herr Staatsratsvorsitzender, Sie mit diesem Liedchen zu diskreditieren.
Verbindungsmann Geismeier war es, der das Schreiben in Ost-Berlin an die richtige Stelle platziert hat.
Und so ist dieser Brief dann mit Absender Interconti Berlin an Erich Honecker gegangen. Ich habe ihn zum Stadtratgebäude gebracht, dort abgegeben.
Honecker beauftragte Egon Krenz, damals Chef der Jugendorganisation FDJ, mit der Angelegenheit. Es war die Zeit der atomaren Hochrüstung und Krenz witterte, man könne Lindenberg für die antiimperialistische Friedenspropaganda benutzen.
Und danach, auch ungefähr weiteren 3-4 Wochen, meldete sich Geismeier und sagte, ja, das wäre interessant, das wäre alles auf großes Interesse gestoßen und man wollte sich mal mit Udo Lindenberg treffen.
Heiland und Geismeier schrieben auf Krenz Bitten einen zweiten Brief mit abgesprochenem Wortlaut.
Und auf diesen Brief hin ist dann eines Tages Reinhard Heinemann, der Leiter des Festivals des politischen Liedes, aufgetaucht.
Ich war erstmal sehr überrascht, weil Lindenberg war ja eigentlich eine Unperson zu der Zeit. Der hatte seinen Honecker-Song gemacht und ich weiß, dass Disc-Jockeys, die das gespielt haben öffentlich, die haben also größte Schwierigkeiten gekriegt. Und jetzt auf einmal, als Egon Krenz mich dann zu sich rief und sagte, wir wollen mal sehen, dass wir mit Udo irgendwie was machen, war ich schon sehr überrascht.
Was für undenkbar gehalten wurde, rückt plötzlich in greifbare Nähe. Die DDR-Führung zeigt sich sogar offen für eine Tournee Lindenbergs durch mehrere Städte der DDR.
Okay, die ganze Story war so, die haben ja gesagt, jetzt geht alles klar mit einer großen Tournee. Ich wollte ja nicht spielen für die FDJ-Fuzis da im Palast der Republik. Ich wollte spielen für die ganzen Leute da in der ganzen DDR.
Ich würde so gerne bei euch mal singen, meine Freunde in der DDR. Eine Paniktournee, die wird's echt bringen. Ich träume oft davon, wie super das doch wäre.
Für die DDR-Jugend ist Lindenberg ein Idol. Platten werden unter dem Ladentisch gehandelt oder aus dem Westradio mitgeschnitten. Songs wie Rock'n'Roll Arena in Jena werden zu heimlichen Hits.
Doch die Funktionäre sind noch unentschlossen. Diese westliche Müllkultur sei nichts für die Genossen. Wann sehen die Herren endlich mal klar und bauen die Rock'n'Roll Arena in Jena?
Ich denke mal schon, dass das Motiv war, hier einfach mal Bündnispolitik, breite Bündnispolitik auch zu demonstrieren. Also man ist sogar bereit, mit solchen, naja, doch ein bisschen ungewöhnlichen Mitteln zu demonstrieren, dass man in diesem gemeinsamen Kampf gegen die neuen Mittelstreckenraketen also bereit ist, auch solche Bündnisse einzugehen.
Es kommt zu mehreren Treffen in Ost-Berlin. Verbindungsmann Michel Geismeier, der ohnehin ständig zwischen Ost- und West-Berlin pendelte, übertrat zusammen mit Lindenberg mehrmals den Grenzübergang Invalidenstraße. Lindenberg, der eigentlich Einreiseverbot hatte, kam nun problemlos in die DDR.
Also ich erinnere mich an ein Treffen, das war im Gästehaus der FDJ in Weißensee. Da machten die sich dann gegenseitig bekannt. Also Egon Krenz auf der einen Seite, Hartmut König als Sekretär für Kultur und Geismeier, Udo Lindenberg auf der anderen Seite.
Im Gästehaus in der Pistoriusstraße wurde es dann konkret. Hartmut König, Sekretär des Zentralrats der FDJ und Mitglied der Kulturkommission des Politbüros, macht mit Lindenberg einen Gartenspaziergang. Die unmissverständliche Botschaft Königs, deinen Sonderzug kannst du singen, wo du willst, aber nicht im Palast der Republik. Wenn du andere Songs bringst, kriegen wir das auch mit einer Tournee geregelt.
Das Einzige, woran ich mich erinnere, dass die Bedienung, eine relativ hübsche junge Frau, mein Gott, Udo Lindenberg, und lass dich doch erstmal umarmen, ja, und so. Also völlig protokollwidrig, ja. Und das war den anderen ein wenig peinlich.
Was Udo Lindenberg bei der DDR-Jugend auslöste, wurde den DDR-Unterhändlern immer klarer. Sie bekamen Angst. Der immer wieder signalisierten Zusage einer Tournee traute Lindenberg nicht wirklich. Zu Recht, wie sich später zeigt.
Und dann ging das über Monate, ging es immer mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sollten auch schon mal dieses eine Konzert machen. Und dann hat Udo gesagt, ja, aber nur unter Voraussetzung, dass wirklich die Tournee verhandelt wird. Und es ging schlicht und ergreifend, findet die Tournee statt oder nicht. Weil sonst hätte auch dieses Konzert nicht stattgefunden. Die Argumente, die sie brachten, warum das nicht ginge, wurden immer mehr sozusagen im Laufe der Verhandlungen aus der Hand genommen.
Lindenberg soll auf der Friedensveranstaltung im Palast der Republik auftreten, im Oktober 1983. Der Besuch des Idols der DDR-Jugend, minutiös geplant. Nichts soll schiefgehen. Die Stasi lässt Lindenberg bereits seit Jahren überwachen.
Und sie sagt, okay, vielleicht geht ja doch mal so ein Auftritt. Udo sein Kumpel Harry Belafonte noch mitbringt, haben wir dann ja auch gemacht.
Dafür sorgte Lindenbergs Konzertagent Fritz Rau, der damals auch Harry Belafonte betreute. Lindenberg-Weggefährte Udo Heiland und Konzertagent Fritz Rau in der Kneipe.
Jetzt fand das tatsächlich statt. Abends saßen wir noch zusammen. Was machen wir denn nun? Wenn wir jetzt da rüberkommen und der Saal ist blau, die lächeln nicht mal. Udo alleine können wir da nicht reinschicken. Wer kann nicht in so eine Veranstaltung, SED-Veranstaltung kommen, FDJ-Veranstaltung kommen? Und dann stellte der fest in seinem Tourneekalender, dass der Harry Belafonte an dem Tag gerade frei hatte. Sagt der Personal, wenn ich mit Harry reden, dass der ein Zwischenstopp in Ost-Berlin war.
Belafonte dezidiert links und sehr politisch, aber für die Sicherheitskräfte leichter handhabbar.
Auf der einen Seite hatten sie jemand wie Harry Belafonte, ein für sie ganz und gar kalkulierbarer Mensch, ein Weltkünstler. Auf der anderen Seite hatten sie einen eher etwas unkalkulierbareren Menschen, Lindenberg.
Wir hatten sie ja irgendwie so ein bisschen unter Druck gesetzt, weißt du, über dieses, ne, Honey, du bist ein souveräner Indianer und alles cool und so, weißt du, ne? Jetzt wollte er nicht darstellen als totaler, unbewegter Betonmuffel da, weißt du, ne?
25. Oktober 1983. Im Palast der Republik wird aufgebaut. In Ost-Berlin, ja in der ganzen DDR, halten Stasi und Volkspolizei nach feindlich negativen Kräften Ausschau. Nach Lindenberg-Fans. Die Konzertkarten wurden durch die FDJ an politisch zuverlässige Jugendliche verteilt. Dennoch machten sich in der ganzen DDR Lindenberg-Fans auf den Weg nach Berlin, um doch noch irgendwie in das Konzert zu kommen. Derweil trat Lindenberg in West-Berlin vor die Presse.
Und plötzlich war hier ein Auflauf an Journalisten. Mittags machte Udo Lindenberg eine Pressekonferenz im Interconti, in dem großen Saal. Da waren bereits über 500 Journalisten aus der ganzen Welt. Japanisches Fernsehen. Ja?
Letzte Interviews am Grenzübergang in Berlinstraße.
Udo, guck doch mal. Wollen wir starten? Nein, wenige Sekunden, Spannung steigt.
Bist du gesperrt, oder?
Allein in Ost-Berlin sorgen an diesem Tag 400 Stasi-Mitarbeiter und zusätzlich 650 Volkspolizisten dafür, so die Anweisung, negative Sympathiebekundungen für den BRD-Sänger Udo Lindenberg in der Öffentlichkeit zu verhindern. Trotz Absperrungen erreichen schon am Tage hunderte Fans den Vorplatz des Republikpalastes, was selbst den FDJ-Funktionär beeindruckte.
Schon die Fans, die dann vor dem Palast der Republik gestanden haben und nicht reingekommen waren, ja, also wie leidenschaftlich die um ihren Udo gekämpft haben und Sprechchöre und sowas. Also das hat doch der Stasi einen gewaltigen Schrecken versetzt.
Gegen 14 Uhr trifft Lindenberg im Palast der Republik ein. Um 15.25 Uhr meldet die Stasi mehrere hundert Jugendliche vor dem Palast der Republik. Die Ordnungskräfte werden nervös.
Die konnten nicht rein. Das war alles großflächig abgesperrt. Und trotzdem standen da plötzlich Tausende von Jugendlichen und schrien immer Udo. Da habe ich zum Udo gesagt, Udo, egal was ist, du musst da raus, du musst mit denen reden. Und die FDJ-Leute, die wollten auf Teufel komm raus das verhindern.
Es wurde einfach plötzlich von jemand in unserer Begleitung eine Seitentür geöffnet und wir standen also inmitten der Leutchen, die da zum Palast der Republik vorgedrungen waren.
Es war Udo Heiland, der die Tür öffnete und damit den wartenden Fans ermöglichte, ihren Udo Lindenberg zu sehen.
Da gibt es eben diese Aufnahmen, wo wir zu dritt oder zu viert rauskommen und die gleiche Udo gleich im Schwitzkasten von den ganzen ist und er sich auf sozusagen von irgendjemand Schultern setzt und sagt erstmal Ruhe hier und pass mal auf, wir sehen uns ja, wir machen ja Konzert.
Das war dann eben doch sehr tumultuös mit einem wahnsinnigen Geschiebe und Gedränge. Man konnte schon ein schwer klaustrophobisches Gefühl entwickeln und es schien auch die Situation ein wenig zu eskalieren.
In dem Moment war mir klar, diese Konzertreise findet nicht mehr statt. Sie hatten eine tierische Angst. die zitterten, die hatten Schweißausbrüche. Das war mit nichts zu erklären.
Die hatten totalen Horror an, das war ein totaler Horrortag für die Oberen der DDR, weißt du, ne? Ob das wohl gut geht.
Das Konzert beginnt. Udo Lindenberg steht wie erwartet vor 4000 Blauhemden und nutzt das Friedenskonzert, um gegen die Hochrüstung zu protestieren. Die Hochrüstung hüben und drüben.
Wir stehen hier heute Abend für den Frieden und für alle Menschen in der DDR. Weg mit allem Raketenschrott in der Bundesrepublik und in der DDR. Nirgendwo wollen wir auch nur eine einzige Rakete sehen. Keine Pershings und keine SS-20.
Und bei den ersten beiden Liedern war Totenstille im Saal. Passierte gar nichts. So. Beim dritten Lied, da haben wir gesagt, die ersten Reihen hinten, die hintersten Reihen standen plötzlich auf den Stühlen und johlten. Und innerhalb dieses Liedes brach die ganze Regie von denen zusammen und der Saal tobte.
Wozu sind Kriege da? Keiner will sterben, das ist doch klar.
Selbst die außerwelt zuverlässigen FDJ-Blauhemden geraten in Stimmung. Außerdem waren einige Lindenberg-Fans auf verschiedenen Wegen an Eintrittskarten gekommen. Auf dem Schwarzmarkt wurden bis zu 100 Westmark bezahlt, vermerkt die Stasi. Lindenberg nutzt jede Gelegenheit, an die versprochene Tournee zu erinnern.
Ja, und dann lief das ja alles live über die Glotze. Das war auch die Bedingung, die ich gestellt hatte. Das muss live über den Sender gehen. Die ganze DDR muss das hören und mitkriegen und muss auch sehen, wie ich dieses Papier da aus der Tasche zücke, was von Krenz damals, FDJ und so. Hier ist die Auftrittsgenehmigung für ganz viele Konzerte in der damaligen DDR. Ne?
Das ist ja hier heute auch, wenn wir so wollen, eine Art Auftakt zu unserer fest vereinbarten großen Tournee durch mehrere Städte der DDR im Juni 84, worüber wir uns wirklich unbeschreiblich freuen.
Zur gleichen Zeit säubern Staatssicherheit und Volkspolizei den Vorplatz von sogenannten negativ feindlichen Kräften.
Wir wollen rein! Wir wollen rein! Wir wollen rein!
Dutzende Lindenberg-Fans werden zugeführt, viele von ihnen bestraft. Es gibt Rangeleien. Kein gutes Omen für die erhoffte DDR-Tournee.
Bis bald, liebe Freunde. Tschüss!
Das Resümee der Staatssicherheit:
Hätte Lindenberg seinen Auftritt auch nur um ein Lied ausgedehnt, wären vermutlich die Zuschauer trotz der vorherigen Belehrung nicht mehr zu disziplinieren gewesen.
Tournee hin, Tournee her. Alleine der Auftritt im Palast der Republik erschien wenige Monate vorher undenkbar. Das Konzert blieb legendär. Hat Udo Heiland, der den Anstoß dazu gab, überhaupt an diesen Erfolg geglaubt?
Ich habe mir gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, warum soll man sie immer versuchen? Ich meine, ich kannte die Rolle von Geismayer. Also wenn ich das versuchen will, dann muss ich es über den knacken können. Eine andere Möglichkeit sah ich auch nicht. Und muss ich dazu so im Nachhinein sagen, ich habe Geismann richtig eingeschätzt. Er war der Agent, er war der Schlüssel für das Loch, den man umdrehen musste, um die Tür zu öffnen.
Um kurz vor Mitternacht verlässt Lindenberg Ost-Berlin und glaubt immer noch an Open-Air-Konzerte in Rostock, Leipzig und Karl-Marx-Stadt.
Ich komme wieder. Und vielleicht geht's auch irgendwann mal ohne Nerv rein. Da muss doch auf die Dauer was zu machen sein.
Prophetische Worte. Lindenberg ging dann doch noch auf DDR-Tournee. 2 Monate nach dem Fall der Mauer.
Naja, und dann musste er halt noch ein bisschen warten bis 89 und so. Naja, und jetzt soll es easy, ne?
Der Crazy Man geht mit lockerem Gang. Von grünen Linden lang. Seid willkommen in Berlin, ihr Verrückten gehört dahin. Komm, wir brauchen den Wahnsinn, ihr Fantasten überall, mit eurem charmanten größten Knall.
Das war ein sehr, sehr schönes Jahr. Also gehört mit zu den schönsten Erlebnissen meines Lebens, ja. Als die Scheißmauer endlich weg war, ne, und wir uns endlich treffen konnten und so. Und tagelang Partytime und die dann besuchen, wie wohnt ihr denn hier, was ist hier los und so, ne, ja. Also das war super geil.